Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Es ist eine ganze Weile her, dass das DDR-Zwangsdoping und die Entschädigung der Opfer ein Thema war, sowohl in der gesellschaftlichen Debatte als auch in der Politik. Es gab bereits zweimal jeweils einmalige Entschädigungszahlungen, aber eine dauerhafte Entschädigungsleistung, eine Rente oder Ähnliches, wie sie von vielen Opfern schon lange erhofft wird, nicht. Es blieb bisher nur der langwierige Weg, beim Bundesverwaltungsamt eine Rente zu beantragen, bei dem die meisten, die es versucht haben, daran scheiterten, dass sie ihre Erkrankungen nicht eindeutig dem Doping zuordnen konnten. Jetzt scheint sich aber etwas zu tun. Am Donnerstag hat die Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur zusammen mit dem Dopingopferhilfeverein eine Diskussionsrunde veranstaltet, die Wissenschaft, Betroffene und die Politik zusammengebracht hat und wo die Staatsministerin für Sport und Ehrenamt, Christiane Schenderlein, auch verkündet hat, was sie zu dem Thema plant. Olivia Gerstenberger hat die Veranstaltung zusammengefasst und beginnt mit den Schilderungen eines DDR-Zwangsdopingopfers.
Im Alltag sah das so aus, dass wir keine Entscheidung getroffen haben. Das wurde uns entschieden und dann sind wir da irgendwo hingefahren und dann hieß es, jetzt sitzt du hier und jetzt kannst du ordentlich trainieren. Und damit das funktioniert, gibt es hier noch ein paar Pillen dazu. Da kannst du besser trainieren. Bei den Pillen haben wir manchmal inzwischen rausgekriegt, was es war. Bei den Infusionen weiß ich es bis heute nicht.
Erinnert sich der ehemalige DDR-Schwimmer und heutige Arzt Sigurd Hanke. Wer sich widersetzte, riskierte nicht nur seine sportliche Karriere, sondern generell seine Zukunft in der DDR.
Man hätte jetzt aus dem System nicht einfach ausbrechen können. Das hätte dazu geführt, dass man seine spätere Berufswahl oder sein späteres Leben komplett schreddert. Weil die Stasi war überall, das war alles durchsetzt. Und da überlege ich mir dann schon, wie weit ich da in Konfrontationskurs gehe.
Die Bundesbeauftragte für die Opfer der SED-Diktatur, Evelyn Zupke, erklärt, was der wesentliche Unterschied zum Doping in Westdeutschland war.
Das Doping in der DDR war keine Privatangelegenheit von Ärzten, Trainern oder Athleten. Das Doping in der DDR war staatlich geplant und staatlich organisiert.
Gedopt wurden schätzungsweise bis zu 15.000 Sportler und Sportlerinnen, Erwachsene, jugendliche Kinder, meist ohne das Wissen der Betroffenen. Teilweise bekamen sie Substanzen, die nicht einmal nach DDR-Arzneimittelrecht zugelassen waren, darunter Anabolika, Wachstumshormone und Steroide. Welche Substanzen im Einzelnen verabreicht wurden, lässt sich heute oft nicht mehr rekonstruieren. Akten wurden vernichtet, Infusionen nicht dokumentiert. Die Folgen zeigen sich oft erst Jahre später. Herzprobleme, Krebs, Unfruchtbarkeit und schwere psychische Erkrankungen. Das alles erschwert bis heute die Anerkennung von Gesundheitsschäden, erklärt Psychosomatiker Jochen Burmann. Wer ist Dopingopfer und wer nicht?
Da liegt schon der Teufel im Detail. Dann werden die betroffenen Athletinnen und Athleten älter und dann heißt es, wie Herr Lehnert gerade sagte, ja, deine Hüftarthrose, die ist jetzt altersbedingt. Oder dein Prostatakarzinom. Diese Grundannahme, die aber durch die Akten wabert, ist falsch. Denn es ist lediglich eine Wahrscheinlichkeit, mit der man in einem bestimmten Alter eine entsprechende Erkrankung bekommen kann. Das sagt aber überhaupt nicht aus, warum das Individuum erkrankt und weswegen es erkrankt. Und dieses Totschlagargument zu bringen, um zu sagen, da können wir jetzt sowieso nichts mehr auf das Doping zurückführen, ist grundsätzlich falsch.
Für viele Betroffene bedeutet das nämlich jahrelange Verfahren, immer neue Gutachten, oft Ablehnungen. Viele Betroffene sind bis heute krank, manche arbeitsunfähig, auch wegen der seelischen Folgen, so Burmann.
Da waren wir selbst sehr erstaunt, in welchem signifikant hohen Ausmaß, was Angststörungen, was posttraumatische Belastungsstörungen, was Depressionen angeht.
Bis heute wird das DDR-Doping häufig auf ein einzelnes Mittel reduziert, Oral-Turinabol. Diese Verengung erschwert nach Ansicht von Experten die Anerkennung der tatsächlichen Schäden.
Dass Doping eben nicht nur aus dem Blickwinkel des Oral-Turinabol zu sehen ist, sondern dass es, wie wir heute hier einhellig feststellen, ein staatlich repressives System ist. Und dazu gehört eben die Gewalt sowohl auf psychischer als auch auf physischer Ebene. Und diesen Blickwinkel nur aufs Oral-Turinabol zu richten, ist in meinen Augen auch das große Problem im sozialen Entschädigungsrecht.
Wie schwer die Langzeitfolgen sind, zeigen die Stimmen der Betroffenen selbst, die sich bei der Diskussion zu Wort melden.
Ich bin anerkanntes Opfer nach dem zweiten Doping-Opferhilfegesetz. Und ich wollte jetzt nur darauf hinweisen, dass es auch sehr wichtig ist, auf diese Generation, auf die zweite Generation hinzuweisen. Mein Junge, ist 22 Jahre, hat am 18. November letzten Jahres die Diagnose Leberkrebs bekommen. Und diesen Leberkrebs hat er, weil er als ehemals frühgeborenes Kind über Monate durch den Bauchnabel Medikamente bekommen hat.
Auch ich bin 70 Jahre und seit 1999 muss ich alle 2 bis 3 Tage eine Immunglobulin-Therapie machen und habe gar nicht meine Freiheit. Tumore finden sich trotzdem, aber viele haben tatsächlich aufgegeben. Über die vielen Jahre.
Politisch ist in den vergangenen Jahren tatsächlich etwas erreicht worden. 2 sogenannte Dopingopferhilfegesetze ermöglichten Einmalzahlungen von jeweils 10.500 Euro, zunächst für gut 100, später für bis zu 1.000 Betroffene. Zudem hat der Bundestag fraktionsübergreifend anerkannt, dass die Geschädigten des DDR-Zwangsdopings als Opfergruppe der SED-Diktatur gelten. Auch der Bericht der Bundesbeauftragten für die Opfer der SED-Diktatur hat das Ausmaß der Schäden und die Forschungslage noch einmal zusammengeführt. Was bislang fehlt, ist jedoch eine dauerhafte, rechtssichere Unterstützung im Alltag, etwa bei medizinischer Versorgung, Pflege oder Rehabilitation. Der Dopingopferhilfeverein, der viele Betroffene vertritt, fordert deshalb seit Jahren ein eigenes Gesetz, das nicht auf Einmalzahlungen setzt, sondern auf langfristige Hilfe. Zugleich mahnt der Verein Tempo an. Viele Betroffene sind heute 60, 70 Jahre alt oder älter, schwer krank und haben keine Zeit mehr für jahrelange Verfahren. Es scheint inzwischen deutlich mehr Unterstützung aus der Politik zu kommen. Die neue Staatsministerin für Sport, Christiane Schenderlein, hat angekündigt, an einem neuen Gesetz zu arbeiten, mit besseren Hilfen für Betroffene. Und sie hat quasi bestätigt, es zur Chefinnensache zu machen.
Also wir haben das bei uns im Haus und wir dürfen es federführend angehen, dieses Gesetzesvorhaben. Und ja, und werden das auch tun. Aber wir wollen gerne eigentlich schon, dass wir in diesem Jahr auch so einen ersten Referentenentwurf auch auf den Weg bringen können.
Viele Opfer, die im Publikum saßen, setzen ihre Hoffnung auf diese neue Gesetzesinitiative. Und sie wollen vor allem eines, dass es nun schnell geht. Denn eines haben sie nicht mehr: Zeit.